Wildnis schafft Wissen Spezial.
Möchtest du wissen, wie der Herzschlag des Waldes klingt? Dann bitte Platz nehmen und eine neue Folge von Wildnis schafft Wissen Spezial anhören. Ich bin die Julia. Servus. Dieses Mal legen wir dem Wald im Nationalpark Bayerischer Wald das Stethoskop auf die Brust. Wir sind unterwegs und wollen herausfinden, wie es unserem quasi Patienten so geht. Zusammen mit Jakob Ebenbeck und Isabel Klein, die hier bei uns gerade Waldinventur machen. Mit ziemlich vielen modernen Gerätschaften.
Ja, bei 10 Meter. Und jetzt halte ich praktisch den Transponder genau bei 10 Metern hin, sodass die Schnauze übersteht und das Gerät bei 10 ist. Gut, so, jetzt.
Also hat jetzt funktioniert?
Genau, also er wählt das Kalibrierungsmenü aus und dann kalibriert sich das Gerät und danach machen wir noch eine Testmessung.
Für was ist jetzt das genau wichtig? Also warum kalibrieren? Also Jakob hat schon erklärt, das hat mit den Temperaturen irgendwo auch zu tun.
Genau, also das Gerät ist eben temperaturabhängig und man muss es eben bei der aktuellen Tagestemperatur kalibrieren und sonst stimmen eben die Maßeinheiten am Ende nicht genau.
Also die Messungen werden. Was misst du da jetzt eigentlich dann genau damit?
Der Transponder kommt am Ende am Plot-Mittelpunkt wird der auf dieses Stativ gesetzt und wir messen dann zum Beispiel die Distanzen, also wie weit jeder Baum vom Plot-Mittelpunkt entfernt ist und auch die Baumhöhen. Sowas wie Hangneigung wird noch mit dem Vertex gemessen und Winkel. Genau, ja.
Also auf jeden Fall für die Besucher hier heute am Parkplatz Sackwassersäge auch durchaus interessant. Die würden sich fragen, was wir hier heute machen, aber dann kann man nur sagen, Podcast anhören, dann weiß man. So, wieder aufgewickelt und bevor wir loslegen, müssen wir vielleicht mal ganz kurz noch erklären, was wir denn heute eigentlich genau machen. Wir machen heute Waldinventur. Also eine Inventur aus einem normalen Wirtschaftsunternehmen, glaube ich, kennt jeder. Aber warum brauchen wir jetzt eine Inventur im Wald und was bedeutet das genau? Jakob, erklär's mal.
Ja, im Endeffekt ist es tatsächlich ähnlich zu dem, was man aus der Wirtschaft auch kennt. Also man schaut sich einfach an, was ist im Bestand da. Und bei uns sind es halt nicht irgendwelche Bücher oder Akten oder Materialien, Waren, sondern es sind halt Bäume. Und im Endeffekt geht es genau darum, wir zählen im Endeffekt Bäume und schauen uns an, wie die beschaffen sind. Baumart, Baumhöhe, der Durchmesser ist wichtig, um quasi sagen zu können, wie viel Volumen hat der Baum. Der Zustand ist wichtig, wie geht es dem Baum, ist der tot, ist der lebendig, ist der irgendwie vom Borkenkäfer befallen. Bei den Buchen immer die Frage, wie geht es denen, sind die von der Trockenheit geschädigt etc. Dann ist auch bei uns im Nationalpark natürlich interessant und wichtig, ob da in den Bäumen Habitate sind. Gerade in den Totholz ist ein wichtiges Habitat so grundsätzlich. Und wir nehmen eben auch einzelne Habitate auf.
Warum macht man das?
Ja, der Wald ist halt sehr groß und sehr unübersichtlich und sehr heterogen. Und deswegen muss man das halt einfach aus dem einfachen Grund machen, um zu schauen, okay, wie entwickelt sich insgesamt der Wald im Nationalpark. Ich meine, bei uns im Nationalpark sind 25.000 Hektar, davon ein Großteil Wald. Man kann nicht jeden einzelnen Baum vermessen, zumindest nicht vom Boden aus. Und deswegen geht man eben auf diese Stichprobenpunkte, nennen wir das, also im Endeffekt ausgewählte Punkte, die dann in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen eingemessen werden, um natürlich auch zu sehen, wie hat sich so ein Punkt verändert im Laufe der Zeit und wie ist diese Veränderung dann auf dem ganzen Nationalpark zu sehen.
Okay, wir hören uns noch viel, viel mehr von dir heute an und natürlich auch von Isabel. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir heute mit euch alles noch erleben werden. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg zum Vermessungspunkt mitten in den Nationalparkwäldern. Plot, sagen die Fachleute auch. Das werdet ihr heute wahrscheinlich noch öfter hören. Alle 10 Jahre ungefähr wird bei der Waldinventur im Nationalpark geschaut, wie es dem Wald so geht, wie er sich entwickelt hat. Und um die Daten aus den verschiedenen Plots fundiert auswerten zu können, gehen wir dabei ganz methodisch vor.
Ist jetzt dieser Messplot.
Wir sind da, das erkennt man an diesen grünen Bändeln, die da vorne an den Bäumen rumhängen.
Wie werden solche Inventurpunkte ausgewählt oder nach welchen Kriterien? Warum stehen wir jetzt ausgerechnet hier?
Tatsächlich ist das ein sogenanntes stratifiziertes Raster. Die wurden angelegt im Endeffekt vor spätestens 1991, wenn nicht sogar früher. Und damals wurde es einfach so geplant oder ist auch heute noch gängige Praxis, wenn noch keine Inventur eingerichtet ist, dass man einfach damals noch auf der Karte, heutzutage am Computer, ein Raster quasi über den Nationalpark legt und alle 200 mal 200 Meter wurde dann ein Punkt gesetzt. Das heißt, das ist absolut gleichmäßig über den Nationalpark verteilt.
Und entsprechend bekommt man dann hoffentlich auch gute und vergleichbare Daten.
Genau, das ist ja der Sinn der Sache, dass die Daten eben so gut verteilt wie möglich sind, über die ganzen Höhenstufen verteilt, über die verschiedenen Waldtypen verteilt. Und von den 200 mal 200 Meter Punkten gibt es ungefähr 6000 hier im Nationalpark. Die nehmen wir jetzt aktuell nicht mehr alle auf, einfach weil es nicht machbar ist und auch weil es nicht nötig ist bei einer Wiederholungsaufnahme. Wir nehmen ja quasi nicht das erste Mal die Daten auf, sondern machen ja nur in Anführungszeichen eine Wiederholungsaufnahme. Von denen haben wir uns 1050 rausgesucht, die auch eben einfach entlang des Rasters verlaufen, aber halt quasi ein Teil davon sind auch gleichmäßig verteilt. Genau.
Aber trotzdem, man hört schon, euch geht die Arbeit hier auf keinen Fall aus. Genau. Ja, hier ist auch so eine relativ offene Fläche, man kann das vielleicht mal ein bisschen beschreiben. Hier steht überwiegend Fichte. Genau, und dann steht aber hier auch schon extrem viel Jungwuchs herinnen, es liegt Totholz rum, also eigentlich so eine klassische Struktur, wie man es hier in der Naturzone im Nationalpark sehr häufig findet.
Genau, davon kann man ausgehen. Also eigentlich hat man hier einmal alles, das volle Programm.
Und was machen wir jetzt genau hier? Also du und Isabelle habt jede Menge Geräte dabei. Und da ist jetzt das, was wir vorhin kalibriert haben, drauf, oder?
Wir haben dieses Stativ mit oben dem Transponder aufgesetzt, den wir vorher kalibriert haben. Und der kommt jetzt ungefähr mittig eben über diese Rohmarke, heißt das, also den Plot, den wir gerade gesucht haben.
Ist hier auch markiert, also man kennt es klassischerweise aus dem Wald eher als Grenzstein normalerweise. Und hier markiert er eben die Mitte des Messpunkts.
Ja, genau. Und das ist dann eben der zentrale Punkt für die weiteren Messungen. Von hier aus wird dann eben die Distanz zum Beispiel zu den einzelnen Bäumen gemessen. Und dann bauen wir auch noch das GNSS-Gerät hier auf am Mittelpunkt.
Also das gute GPS.
Genau, das gute GPS.
Anders als bei herkömmlichen GPS-Geräten ist mit dem GNSS eine deutlich höhere, tatsächlich zentimetergenaue Erfassung möglich.
Im Endeffekt verbinden wir dieses GNSS dann mit unserem Tablet und können dann da die Messung starten. Und da sieht man jetzt schon so ein paar Sachen wie aktuell SIDA 12 Satelliten, 13 Satelliten, ganz viele verschiedene Messwerte. Und hier unten steht jetzt eben, bitte warten. Also warten wir auch kurz, beziehungsweise lassen ihn erstmal machen.
Okay. Währenddessen können wir vielleicht über die verschiedenen Methoden quatschen. Also GPS ist klar, aber wie erkennt jetzt dieses Teil oder wie könnt ihr jetzt hier im Umkreis dann die verschiedenen Bäume und Größen und Baumarten dann eigentlich erkennen? Moderne Technik erleichtert wahrscheinlich auch einiges.
Also tatsächlich ist es Handarbeit im ersten Schritt.
Okay. Genau, also ich habe mir das viel moderner vorgestellt, jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht.
Die moderne Methode kommt nachher noch, aber tatsächlich die klassische Waldinventur und auch das System, was funktioniert, ist tatsächlich, wir gehen jetzt von diesem Mittelpunkt aus, kreisförmig nach außen und nehmen von da aus die Bäume auf. Wir gehen zu jedem Baum hin, wir schauen jeden Baum an, wir messen jeden einzelnen Baum und das ist halt eben die Handarbeit und auch das Aufwendige an der Sache.
Aber ich weiß, dass es auch andere Methoden gibt, Laserscanner und teilweise fliegen ja auch hier die Flugzeuge ab und zu mal drüber. Und erzähl mal ein paar Methoden, die es ja auch noch gibt, außer die Aufnahme per Hand.
Genau, die Aufnahme per Hand ist die eine Sache. Die machen wir aus dem einfachen Grund, weil diese händischen Aufnahmen einfach die erstmal sicherste und einfachst zu auswertendste Datengrundlage ist. Da weiß man, okay, ich war bei dem Baum, ich habe den gemessen. Es gibt aber eben auch noch die anderen Methoden. Die zweite Methode machen wir auch gleich noch hier an diesem Punkt. Das ist eben mit dem handgetragenen Laserscanner hier die Daten aufnehmen. Im Endeffekt wird dadurch der Stichprobenpunkt und auch ein bisschen darüber hinaus einfach dreidimensional kartiert, könnte man das sagen. Die zweite Sache ist, wie du schon angesprochen hast, mit diversen Fluggeräten, sei es jetzt die Drohne oder sei es das Flugzeug, eben über den Wald und den Bestand zu fliegen. Der Vorteil ist ganz klar bei diesen Sachen, dass man einfach viel Fläche machen kann in wenig Zeit. Also mit dem Flugzeug können wir den ganzen Nationalpark in einem Tag erfassen. Der Nachteil davon ist natürlich, es wird weniger genau. Also sowas wie Baumhöhen, das kann man gut auslesen. Aber bei den einzelnen Bäumen...
Und die im jeweiligen Zustand dann wahrscheinlich auch des Baumes ist es natürlich dann nicht so genau.
Genau. Und vor allem bei diesem Zeug, sage ich jetzt mal, was hier im Unterwuchs ist oder jetzt hier die Verjüngung, das liegende Totholz, das kriegen wir einfach aktuell aus den Fernerkundungsdaten noch nicht raus, vor allem nicht aus den Befliegungsdaten. Deshalb müssen wir einfach diese Handaufnahmen auch noch weiterhin machen.
Für die Waldbeobachtung in noch größerem Maßstab können die Forscher sogar auf Satellitendaten zurückgreifen. Aber ähnlich wie bei den anderen modernen Methoden ist diese ebenfalls nicht so genau wie die Vermessung und Erfassung per Hand. Deshalb ist der Job von Jakob und Isabel hier auf dem Waldboden der Tatsachen immer noch unverzichtbar.
Genau, ich mache mir hier tatsächlich einmal Plot von damals auf. Im Endeffekt stehen wir jetzt hier genau auf diesem Kreuz in der Mitte. Und so
aber man sieht hier, damals schon stand überwiegend Fichte, also auf dieser Karte sehe ich tatsächlich jetzt nur eine einzige Buche stehen.
Genau. Genau, also das ist eigentlich so der Klassiker. Tatsächlich, wie wir es vorher auch schon hatten, wenn man so in die Flächen reinkommt, hier ist dargestellt alles, was damals stand und lebte. Und man sieht hier jetzt 32 Fichten und eine Buche.
Und da sieht man auch die verschiedenen Durchmesser, die Baumart.
Genau. Also wir haben da so eine Tabelle.
Und die Distanz zum Messgerät.
Distanz, Winkel, Brusthöhendurchmesser, Baumart und alte Baumnummer. Und entlang dessen können wir uns dann vorhangeln, weil wir wollen natürlich auch immer die Verbindung herstellen zu den Altdaten, damit wir tatsächlich die einzelnen Bäume über die im Laufe der Zeit verfolgen können, wie die denn sich individuell so entwickelt haben. Wie gesagt, hier ist es jetzt eigentlich typisch. Damals extrem viele Fichten hier auf diesem Plot. Heute das meiste tot.
und dazwischen wirklich viel Verjüngung, genau. Mit Birke, mit Tanne, mit Buche. Alles Mögliche, was sich quasi neu entwickelt hat.
Und entlang dessen können wir jetzt loslegen. Wir sehen jetzt zum Beispiel schon da drüben, da es nicht so viel Buchen hier gibt. Die alte Acht, das muss die Buche hier drüben sein. Das heißt, im Endeffekt schicke ich jetzt die Isabel einmal genau zum ersten Baum. Und da kann die Isabel jetzt gleich schon mal hingehen.
Okay, dann gehe ich mal mit. Als erstes messe ich mal die Distanz. Das sind jetzt 6,84 Meter.
Jetzt kommt das Maßband. Ja.
Und die Messhöhe von dem Durchmesser ist bei 1,30 Meter. Das ist im Forst die Standardmesshöhe, also Brusthöhendurchmesser ist das an der BHD. Dann lege ich einmal das Umfangmaßband hier hin. Und das sind jetzt 24,5. Jakob notiert es im Tablet. Anschließend schauen wir noch, ob es irgendwelche Schäden hat am Baum. Schauen wir einmal in die Krone.
Sieht noch relativ gesund aus, hä?
Genau, Habitate könnten wir aufnehmen. Wir sehen jetzt hier ein paar Flechten, aber das ist noch nicht ausreichend, um ja, aufgenommen zu werden.
Also da bräuchten wir schon eine Spechthöhle oder was ist da, also, so ein typisches Habitat?
Ja, Spechthöhlen. Die Flechten werden schon auch aufgenommen, aber nur, wenn mindestens 25% in den unteren 3 Metern vorhanden sind. Aber das ist hier noch nicht erfüllt. Ansonsten haben wir zum Beispiel Totholzäste, Rindentaschen oder verschiedene Pilze auch.
Alles, was so an einem Baum kreucht und fleucht. Stehen wir schon am nächsten Messbaum. Leben tut der aber nicht mehr.
Nein, genau. Wir haben jetzt hier eine Stubbe, die ist wahrscheinlich so geschätzt, ja, so 2 Meter hoch. Und die nehmen wir aber trotzdem auf. Da wird auch verknüpft, dass der Baum eben in der letzten Inventur lebend war. Und wir nehmen den jetzt als abgestorbenes Teilstück auf.
Hier haben wir aber tatsächlich Habitat.
Genau.
Auch dran, das auch mitnotiert wird.
Genau, wir hätten hier einmal die Flechten und bei den Rindentaschen, die teilweise sind sie noch ein bisschen zu klein, aber vielleicht hier unten könnte man als Rindentasche, die nach unten geöffnet ist, aufnehmen.
Also Rindentasche, nochmal ganz kurz erklärt, falls jemand sowas noch gar nicht gehört hat, ist im Endeffekt aufgeplatzte Rinde, die dann ein bisschen vom Baum wegsteht und die auch gerne von kleineren Fledermausarten hier zum Beispiel als Tagesquartier genutzt wird.
Okay. Ansonsten von den Messungen würden wir jetzt auch wieder Distanz messen, den Durchmesser und dann direkt die Baumhöhe von der Stubbe.
Jakob mischt sich mal kurz aus der Ferne ein. Okay.
Also der Punkt ist mit den Stubben, also den Stümpfen, die noch rumstehen, Da haben wir auch im Vorhinein viel überlegt, ab wann ist ein Baum überhaupt noch wert, mitgenommen zu werden in die Aufnahme. Und deshalb sagen wir da eigentlich, alles, was unter 20 cm hoch ist und weniger als 20 cm Durchmesser hat, also das sind die zwei Kriterien, nehmen wir dann irgendwann nicht mehr auf. Gerade bei so ganz alten Stümpfen, die sind dann schon mehr im Boden als außerhalb. Das heißt, da kann man dann auch nicht mehr wirklich was messen. Und unter diesen Höhen macht es auch wenig Sinn, einfach zu messen. Aber eigentlich, also wenn die jetzt so sind wie da drüben, so kniehoch, nehmen wir die trotzdem ganz normal mit auf. Weil es natürlich auch erstens als Habitat interessant ist. Und zweitens ist gerade in der Managementzone, wenn die tief gefällt werden, wegen dem Borkenkäfer meistens oder der Wegesicherung, dann nehmen wir die auch mit auf und können dann da auch eben die Ursache des Ganzen einsagen. Also zum Beispiel, dass der gefällt wurde und was dann auch mit dem Stamm passiert ist. Also wurde der abgefahren, wurde der liegen gelassen, wurde der entrindet. Und diese Sachen nehmen wir eben dazu auf. Und deshalb nehmen wir die auch tatsächlich ziemlich weit unter noch mit.
Übrigens gibt es Waldinventuren nicht nur hier im Nationalpark regelmäßig. Auch im klassischen Wirtschaftswald wird das natürlich gemacht, aus ein wenig anderen Motiven allerdings. Da geht es dann mehr um Holzverrat und solche Sachen und weniger um Totholz und Habitate für seltene Arten. Im Nationalpark Bayerischer Wald wird von der Krone bis zur Vegetation am Boden aber so ziemlich alles erfasst, weil alles im Ökosystem Wald relevant ist und es wichtig ist zu sehen, wie sich alles entwickelt. Ich hatte euch ja versprochen, noch eine weitere technische Methode der Waldinventur vorzustellen und das wollen wir jetzt natürlich noch tun. Jakob und Isabel haben schon alles vorbereitet, um den Inventurpunkt jetzt noch mit Hilfe eines Laserscanners digital zu erfassen.
Schauen wir hier unten einmal gerade die Bodenplatte an, damit er auch stehen kann, weil wir tragen ihn nicht nur in der Hand, sondern stellen ihn eben auch zwischendurch mal ab. Im Endeffekt verbinde ich den Sensor jetzt noch über klassisch Kabel tatsächlich mit dem Computer.
Genau.
Und dann schrauben wir nach oben die Halterung fürs Handy an, weil wir können zwar auch ohne ein Smartphone zu benutzen Daten aufnehmen, dann sind wir aber im Blindflug unterwegs und es ist doch immer ein bisschen beruhigender zu sehen, dass Daten auch wirklich aufgenommen werden. Nicht, dass man das dann erst im Büro feststellt, dass irgendwas schiefgelaufen ist.
Das wäre ärgerlich.
Ja, ich spreche aus Erfahrung. Ist immer so. Genau. Das ist der ganze Aufbau. Im Endeffekt schmeiße ich mir das jetzt einmal mit diesem Schultergurt über die Seite, damit ich nicht zwei Sachen gleichzeitig tragen muss. Und den Laserscanner nehme ich in die Hand. Und dann gehen wir einmal zum Mittelpunkt vor und starten da die Aufnahme. Genau.
Ah ja, du stellst ihn hier hin. Muss der ja auch eine gewisse bestimmte Ausrichtung dann haben oder nimmt der jetzt quasi im Kreis auf?
Das Teil ist ja vorne so ein bisschen rund, diese Fläche, wo der seine Laserimpulse rausschießt und wieder empfängt. Das heißt, es wird sich auch gleich drehen. Das hat so einen Erfassungswinkel von 270 Grad und 360 Grad so rum. Das heißt, alles, was jetzt so hier in diesem 270-Grad-Winkel um den Laserscanner herum passiert, nimmt er auf. Die Distanz ist 100 Meter. Das heißt, es geht schon relativ weit.
Aber wir stören jetzt, wo wir dahinter stehen.
Nein, noch passiert
nicht so.
Ja nichts.
Ja, aber wir werden jetzt nicht gescannt.
Tatsächlich noch nicht. Wenn ich die Aufnahme dann starte, dann müssen alle Leute immer raus verschwinden aus dem Inventurpunkt. Dann alles, was im Inventurpunkt drin ist, wird auch mit gescannt. Weil es ist im Endeffekt einfach ein 3D-Modell von dem allem, was hier existiert. Genau. Ja. Und in dem Moment, wo ich jetzt auf OK drücke, steht hier schon, wir starten, wir sollen das System stillhalten. Und tatsächlich, sobald er jetzt anfängt, sich zu drehen, nimmt er die Daten dann auch schon auf.
Ah ja.
Genau.
Jetzt dreht
er sich im Kreis. Das heißt, alle anderen sollten dann aus dem Kreis ausgehen, wenn sie nicht aufgenommen werden wollen. Wir gehen hier los und wir machen immer für jeden Inventurpunkt das Gleiche. Wir starten am Mittelpunkt, gehen wir dann weiter und dann geht es im Endeffekt jetzt hier einmal im Kreis.
Krass, wie schnell das geht. Und hier sieht man wirklich schon am Handy die ersten Punkte.
Genau, also ja, es ist so grob, man erkennt die Punktwolke, ich kann die auch filtern, je nach Höhe. Das heißt, wenn ich das jetzt mal so auf, so sagen wir mal, 1 Meter bis 8 Meter oder 5 Meter mache, dann sieht man so die die Stämme der einzelnen Bäume, sieht man so ein bisschen kreisförmig dargestellt, den hier zum Beispiel. Genau, und man sieht halt vor allem, wo man langgelaufen ist. So einfach als kleine Überprüfung des Ganzen, dass man sich dicht gemacht hat. Und so gehen wir jetzt eben hier einmal im Kreis, gehen dann noch, wenn wir wieder im Norden angekommen sind, auf die 13 Meter raus, gehen nochmal im Kreis und kehren am Schluss wieder zum Mittelpunkt zurück. Und am Mittelpunkt schauen wir, dass der wieder genauso ausgerichtet ist und stoppen das dann. Und das war's auch schon.
Eine Frage, die sich mir noch aufdrängt. Wann kommt eigentlich welche Methode zum Einsatz und warum?
Grundsätzlich auf allen 1050 Stichprobenpunkten messen wir das ganz klassisch per Hand durch. Dann haben wir diesen Datensatz schon mal im Kasten. Mit dem Laserscanner, dadurch, dass wir nur einen haben, können wir das natürlich nicht auf allen 1050 Punkten machen, sondern wir machen das auf einem Teil der Flächen. Angestrebt waren mal so 50 bis 100 Punkte. Müssen wir mal schauen, wie viel wir da noch schaffen. Und das Ergebnis des Ganzen ist natürlich für uns aus der Forschungssicht, wir wollen jetzt einfach mal schauen, welche Daten, die ich per Hand bei der Waldinventur aufnehme, kann ich denn auch automatisiert aus diesen Laserscanning-Daten rausholen und könnte ich mir zum Beispiel so in Zukunft vielleicht sogar sparen, aufzunehmen. Das ist natürlich, so eine Waldinventur ist ein Riesenapparat.
Riesenaufwand.
Isabel, was war die Zahl an Leuten, die beteiligt sind? Gestern haben wir es mal durchgerechnet, weißt du die noch?
8 Unternehmer, also in zwei Lose und dann jeweils mit 2 Teams. Und insgesamt hatten wir jetzt 18 Praktikanten, die uns unterstützt haben. Plus wir 2 und andere aus unserem Sachgebiet, die uns auch noch unterstützen.
Monsteraufgabe, könnte man auch sagen.
Genau. Und ja, diese 1050 Punkte, das zieht sich schon ganz schön. Aber genau, im Endeffekt, der Laserscanner hier ist dafür da, um rauszufinden, wie könnte das Ganze denn in Zukunft automatisiert laufen. Auch als Referenz natürlich für die Daten, die von der Drohne oder vom Flugzeug aus aufgenommen werden, weil die halt einfach genauer sind und mehr Punktdichte am Boden mitbringen. Weil vom Flugzeug aus hat man immer das Problem, je weiter dass man runterkommt im Wald, desto mehr Punkte gehen quasi verloren auf dem Weg, weil der Laser natürlich auch nicht unendlich weit durch den Bestand durchschauen kann. Bis zu einem gewissen Grad geht's. Aber
so, kein Röntgengerät.
Nee, genau. So können wir einfach quasi diese Datensätze übereinander legen und die
Seite ein schönes Gesamtbild irgendwann erfüllen. Ja.
Genau, und ein schönes Gesamtbild dann machen und die Werte, die verschiedenen Datensätze miteinander vergleichen und einfach schauen, was können wir rausholen.
Und was da in Zukunft bei der Waldinventur noch so alles möglich werden könnte, daran wird hier im Nationalpark auch schon fleißig geforscht. Sebastian Dersch zum Beispiel hat eine Methode entwickelt, wie KI die Waldinventur möglicherweise deutlich erleichtern könnte. Genau deshalb ist er heute auch an den Inventurpunkt gekommen.
Erstmal hallo Sebastian und guten Morgen.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Du bist frisch promoviert. Erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast dir eine Doktorarbeit geschrieben. Du hast eine neue Entwicklung hier gemacht, auch im Nationalpark.
Genau, da ging es quasi um eine Forschungsarbeit, die sich damit beschäftigt, wie man denn moderne Deep Learning-basierte Verfahren für die Waldinventur nutzen kann und wie die Genauigkeit eigentlich dann im Ende sich herausstellt im Vergleich zu klassischen Verfahren. Und da habe ich die Möglichkeit gehabt, mit der Uni Freiburg und dem Nationalpark zusammen in dem Bereich im Nationalpark unterschiedliche Flächen aufzunehmen mit Fernerkundungstechniken, also Laserscanning-Daten und multispektrale Bilddaten und die dann mit modernen Deep Learning-basierten Verfahren halt eben zu analysieren und die Bäume zu extrahieren und damit dann weitere Analysen durchzuführen. Und das, was quasi schon angesprochen wurde, dass diese Methoden natürlich in der Genauigkeit oder in der Auflösung begrenzt sind. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich so ein Bild aufnehme aus 3 Kilometern Höhe oder je nachdem, wie hoch so ein Flugzeug fliegt, da habe ich jetzt auch eine höhere Auflösung wie von einem Satelliten, aber immer noch wesentlich geringer, als wenn ich jetzt hier im Wald stehe und mir wirklich die Bäume ganz genau anschauen kann mit einer Kamera oder auch mit diesen Verfahren, die wir jetzt schon gehört haben. Und da ist dann eben, das ist so ein Mittelweg. Also ich kann quasi mit einer, sage ich mal, 5 cm Auflösung oder 10 cm Auflösung, einen Pixel kann ich mir dann schon Details von der Baumkrone anschauen oder vielleicht auch von den Baumstämmen und die dann eben nutzen, um die Einzelbäume zu extrahieren. Das ist quasi das Ziel von der Arbeit und das dann halt möglichst genau, um dann quasi weiter noch Eigenschaften ableiten zu können, wie zum Beispiel den Durchmesser vom Baum oder die Baumart vielleicht oder auch den Zustand, haben wir gerade schon viel gehört. Und das ist quasi dann so die Schritte, die dann danach kommen.
Wie muss ich mir das dann in der Praxis vorstellen, wenn du jetzt mit deiner Methode Inventur betreiben willst?
Mhm. Ja, ich bin dann erstmal nicht draußen im Wald. Ich bin im Labor an einem Computer, okay, an einem sehr leistungsstarken Computer. Also für mich ist die meiste Arbeitszeit eigentlich drinnen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute mal draußen sein kann. Und
ein bisschen frische Luft kriegst, ja.
Frische Luft, genau, ein bisschen Bewegung. Nee, also eigentlich bekomme ich die Daten. Also ich sichte die Daten, schaue mir an, wie ist die Auflösung, wie schauen die Bäume eigentlich aus und kann dann mit meinen Analysen eigentlich starten. Also ich überlege sich irgendwie einen Arbeitsablauf, also man programmiert was, ich bin viel am Programmieren und analysiert dann die Daten mit diesen programmierten Methoden und im Anschluss werden die evaluiert. Das bedeutet im Grunde, wie gut hat es funktioniert? Also ich weiß, hier stehen jetzt in einem Kreis 20 Bäume als Beispiel und wie viele hat meine Methode jetzt hier detektieren können und richtig delineiert, also quasi das Umring festgelegt. Und das ist dann quasi das Ziel von der Arbeit, dass man das dann wirklich mit Bodendaten auch beweisen kann, wie gut hat es am Ende funktioniert.
Also sprich, musst du ab und zu dann schon auch mal raus, genau, und dann die Daten, die du quasi aus der Ferne erhoben hast, dann wirklich am Boden auch überprüfen.
Genau, das ist ganz wichtig. Also es ist natürlich generell in der Fernerkundung immer ganz, ganz toll, wenn man hochwertige Bodendaten hat. Deswegen ist die Arbeit, die jetzt hier im Feld getätigt wird, auch, die ist nicht...
Noch unverzichtbar.
Unverzichtbar, genau so kann man es gut ausdrücken. Es ist eigentlich notwendig unverzichtbar, weil ich kann einfach nicht aus einem Luftbild oder aus einem 3D-Modell ganz genau sagen, wie viele Bäume sind hier. Ich kann nicht den Zustand, ich kann die Verjüngung nicht bestimmen. Also ich brauche diese Inventur mit dieser hochgenauen Datenaufnahme vor Ort, um dann quasi in der Fernerkundung die weiter nutzen zu können. Das ist, glaube ich, so eine Symbiose, die dann da eingeht. Ohne Aufnahmen im Wald wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht funktionieren, weil man einfach auch schauen muss, wie zum Beispiel so Habitatgeschichten, wie ist denn die Rinde beschaffen, ist da ein Spechtloch? Also das sind alles Informationen, die kann ich jetzt mit der Fernerkundung vorerst noch nicht extrahieren.
Welche Vorteile bringt jetzt deine Methode? Vor allen Dingen wahrscheinlich eine große Zeitersparnis mal irgendwann.
Genau, also wenn man jetzt quasi diese Inventur, wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe diese x Anzahl an Inventurpunkten, dann rechne ich das quasi in die Fläche und habe dann so einen schönen Mittelwert, wie es denn aussieht auf Basis von diesen Inventurflächen. Meine Methode ist sozusagen auf einem Einzelbaum-Level, also da wird wirklich jeder Einzelbaum extrahiert. Das bedeutet, ich fliege da einmal über den Nationalpark und jeder einzelne Baum wird dann möglichst genau umringt. Ja, und das ist eben der Vorteil, dass ich da auf einer Einzelbaumebene unterwegs bin und nicht mit einer Statistik eine Fläche beschreibe.
Sondern einfach viel, viel genauere Daten über den, genau, Zustand einzelner Bäume sogar erhalte. Genau. Was kannst du sagen? Wie geht's den Bäumen hier, ja, im Nationalpark? Wir haben schon gehört, die Buchen leiden ein bisschen, die Fichten stehen unter zunehmendem Trockenstress, der Borkenkäfer hat es, ja, leicht oder einfacher als früher. Was hast du festgestellt?
Also wir konnten auf jeden Fall feststellen, dass wir einen deutlichen Anteil an stehendem Totholz detektieren konnten. Also wir haben uns angeschaut, wie viele Bäume stehen denn jetzt quasi in so einer Testfläche, die noch wirklich intakt sind. Und da gibt es immer weniger. Also man kann sich da auch nochmal an dem Waldzustandsbericht nochmal orientieren. Ich glaube, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube nur noch, knapp ein Drittel oder so sind wirklich ohne Kronenverlichtung. Also da ist wirklich der Baum vollständig, die Krone vollständig intakt. Und das konnten wir hier im Nationalpark auch feststellen, dass wir doch schon einige Bäume haben, die schon Probleme in den Kronen haben, die Blätter, Nadeln, also was Jakob auch vorher angesprochen hat. Und wenn man jetzt quasi in solche befallenen Gebiete sich dann die Daten mal anschaut, da kann man halt sehr schnell erkennen und auch ausrechnen, wie viel Prozent sind denn jetzt noch intakt. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Selbst wenn jetzt die Auflösungen nicht so genau sind, hat man trotzdem die Möglichkeit, eine sehr gute Schätzung abzugeben. Und das ist eben ein großer Vorteil, dass wir das halt mit relativ geringem Zeitaufwand, also so eine Drohne kann man relativ schnell starten und schon relativ große Gebiete überfliegen oder macht eine Flugzeugbefliegung. Und wenn man das dann in Zeitabständen, in Intervallen durchführt, dann kann man eben auch im Englischen eine Change Detection, also eine Veränderung eigentlich dann auch feststellen. Und das ist dann halt schon auch interessant über die Jahre, wie sich der Wald entwickelt.
Spannend. Dankeschön, Sebastian.
Danke dir.
Und wir können ziemlich sicher sein, dass Sebastian Dersch seine Methoden weiter verfeinern wird und sie in Zukunft auch verstärkt in der Praxis zum Einsatz kommen werden. Um mithilfe von Fernerkundungsdaten und Sebastians KI-gestützten Methoden vielleicht noch schneller und genauere Aussagen über den Zustand unserer Wälder, ja sogar einzelner Bäume treffen zu können. Ein absolutes Zukunftsthema. Wenn ihr noch mehr über unsere Forschung wissen möchtet, dann klickt euch doch einfach mal auf unsere Homepage. Dort könnt ihr natürlich auch all unsere Podcasts in Ruhe nachhören und auch diese Folge natürlich über die Waldinventur. Ich sag damit Servus und bis bald.
Wildnis schafft Wissen Spezial. Diese und weitere Folgen gibt es zum Nachhören auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.